Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Und haben Sie bei Ihnen zu Hause schon alles, was Sie so an gemütlichen Sommermöbeln brauchen? Oder kann es sein, dass da vielleicht noch ein ganz wichtiges Accessoire fehlt?
Hallo, willkommen bei Teppich Talk mit Nico. Unser Outdoor-Teppich ist nicht nur für den Außenbereich geeignet, sondern eignet sich auch hervorragend für unter das Speisezimmer oder für in die Küche. Das wollte ich euch einfach nur noch mal kurz mit auf den Weg geben.
Ja, das ist schon wichtig zu wissen, denn es gibt immer mehr Menschen, die genau sowas haben wollen. Ein Outdoor-Teppich für Garten, Terrasse, fürs Wohnzimmer im Freien. Aber ist das wirklich wohnlich und schön? Oder ist es dann schon so viel Wohnzimmer im Freien, dass das Freie dazu dabei eigentlich eher kaputt geht? Unsere Designkritikerin, die hat dazu eine sehr klare Meinung. Die hören Sie hier bei uns in 30 Minuten. Und gleich sprechen wir aber erstmal über das Aussehen und die Kleidung von Neonazis. Das scheint sich an manchen Orten nämlich gerade zu wandeln. Gleich mehr dazu hier im Kompressor. Herzlich willkommen. Beim CSD in Bautzen vor gut einer Woche, da waren nicht nur tausende bunte Regenbogenfahnen zu sehen, sondern auch enge Gruppen von schwarz gekleideten Neonazis. Oft sehr jung, oft mit sehr unverhohlenen Nazi-Symbolen auf ihren Klamotten. Jahrelang hieß es ja, die Nazis von heute sehen nicht mehr so aus wie Nazis. Sie tragen die gleichen hippen Schuhe und Klamotten wie alle anderen auch. Aber spätestens seit Bautzen mehren sich die Stimmen, die sagen, da findet vielleicht wieder ein Wandel statt. Rechtsextreme stellen das offen zur Schau. Manche sprechen sogar davon, dass auch der Nazi-Look der 90er mit Bomberjacke und Springerstiefel wieder zu sehen ist. Und über diese Entwicklung des Auftretens junger Rechtsradikaler spreche ich jetzt mit Kira Hayadi, Rechtsextremismus-Expertin bei der Amadeo-Antonio-Stiftung. Herzlich willkommen.
Hallo.
Es gab ja jahrelang diese Tendenz, dass eben Rechtsextreme versucht haben, nicht als solche aufzufallen, wie oft fiel dieser Satz, dass die Nazis von heute eben nicht so aussehen wie Nazis. Teilen Sie die Beobachtung, dass sich da gerade wieder was ändert?
In Teilen. Es gibt natürlich weiterhin die Gruppen oder die Netzwerke, die versuchen, bürgerlich zu scheinen, aber gleichzeitig gibt es eben auch ein Erstarken der klassisch rechtsextremen Symboliken, gerade eben bei besonders jungen Menschen. Wobei man halt auch sagen muss, dieser klassische 90er-Jahre-Baseballschläger-Look, der war nie weg, den gab es immer schon. Ne? Wenn man sich rechtsextreme Veranstaltungen angeguckt hat, irgendwie Konzerte oder rechtsextreme Kampfsport-Events, da gab es immer weiterhin diese klassischen Menschen, die Glatze tragen, Bomberjacke, Springerstiefel und auch einige Junge. Was jetzt nur auffällig ist, dass es eben besonders viele junge Leute eben diesen Stil mittlerweile wieder zeigen.
Wie würden Sie denn diese Ästhetik beschreiben, diese Optik, die da jetzt so auffällig war in Bautzen oder auch in Leipzig beim CSD? Was ist das für eine unverhohlene rechtsextreme Optik?
Na, das ist eben die Optik, die sehr stark an die 90er Jahre erinnert. Das ist Glatze, Springerstiefel, Bomberjacke. Das muss nicht alles drei kombiniert sein. Das sind rechtsextreme Symbole oder menschenverachtende Sprüche auf Shirts oder als Tattoo auf der Haut. Und dieser Stil oder dieser Optik, würde ich sagen, soll dazu dienen, die Mitmenschen einzuschüchtern oder die demokratische Zivilgesellschaft einzuschüchtern und soll Angst verbreiten. Nämlich, weil man ganz bewusst an die 90er Jahre erinnern möchte und an die Gewalt der 90er Jahre, an die Gewalt der sogenannten Baseballschlägerjahre und an die so vielen Toten, die es damals gab.
Und dass es da jetzt wieder einen Wandel gibt, dass diese Optik, diese Ästhetik wieder nach vorne gebracht wird, wie erklären Sie sich das? Woher kommt das? Ist das ein neues Selbstbewusstsein?
Also ich glaube, es gibt verschiedene Faktoren. Ich glaube aber, der zentralste ist wohl eine gezielte Rekrutierung, eine gezielte Propagandakampagne oder Kampagnen, die vor allem im Internet, auf Social-Media-Plattformen stattfinden, die sich besonders eben an junge Menschen richten. Und die ist, scheint sehr gut aufzugehen, weil sie sehr verfänglich ist bei jungen Menschen. Und da gibt es eben verschiedene Akteure, die mit verschiedenen Themen junge Menschen ansprechen. Genau, also es scheint auch irgendwie aufzugehen. Ne? Die Themen, mit denen sie die ansprechen, sind meistens so Männlichkeit und das geht dann meistens eingebettet in einen Kulturkampf, dass es darum geht, die Männlichkeit wiederzufinden, ist zum Beispiel ein zentrales Thema, wo ich jetzt denke, wenn wir uns die Proteste gegen den CSD angucken, ist das wohl eines der zentralen Elemente, irgendwie das Beschützen der Familie und das Wiederfinden der Männlichkeit. Genau.
Mhm. Ja. Also Sie sagen, was auf jeden Fall Neues ist schon, dass es so viele junge vor allem Männer sind natürlich. Also auf den Bildern sieht man eigentlich fast nur Männer. Ich habe mich gefragt, hat es denn vor allem mit dieser, also was Sie jetzt gerade beschrieben haben, mit Social Media zu tun und dass da vor allem eben junge Leute mobilisiert werden, junge Leute, die mit der AfD groß geworden sind, für die die AfD eine ganz normale Partei ist? Oder muss man sagen, das ist eigentlich auch einfach eine historische Konstante, dass da eben vor allem junge Menschen und vor allem junge Männer so eine Gewaltbereitschaft mitbringen?
Ich vermute, ein zentraler Faktor für das derzeitige Aufkommen oder die Bilder, die wir sehen, sind die mannigfaltigen Krisen, die wir derzeit erleben. Und ganz zentral, denke ich, ist dabei die Corona-Krise und der Lockdown, den wir hatten. Da weiß man bis heute halt einfach nicht so genau, was das für Spuren hinterlassen hat, gerade bei jungen Menschen. Und rechtsextreme Akteure schaffen es eben, Angebote zu machen, die zeigen, man kann trotzdem stark sein, trotz mannigfaltiger Krisen. Und das Starksein funktioniert dann im Kollektiv. Und deswegen kann man sich zusammenschließen. Das ist, denke ich, eine Erklärung, weshalb das momentan so geballt sichtbar wird.
Was würden Sie denn sagen, was bedeutet dieser Wandel, der ja schon quasi beobachtbar ist, also im Alter, im Auftreten, wenn auch nicht überall, im Style, aber was bedeutet es insgesamt für die rechte Bewegung in Deutschland und auch für den Umgang mit der rechten Bewegung?
Also ich glaube, erstmal muss man sagen, dass es, glaube ich, gesellschaftlich extrem problematisch ist, weil das zu einer weiteren Normalisierung rechtsextremer Ideologien oder Identitäten führt, weil eigentlich sollte man in Demokratien oder so wie wir uns verstehen, sollte man rechtsextreme Ideologien ausgrenzen oder nicht tolerieren. Aber wenn sie immer weiter sichtbar werden und so selbstbewusst auftreten, wie sie es derzeit tun, normalisiert es eben rechtsextreme Ideologie. Und es wird immer schwieriger dann für die demokratische Zivilgesellschaft dagegen vorzugehen. Und gerade eben auch, wenn wir eine erstarkende AfD haben, die auch weiterhin beispielsweise Gelder in der Zivilgesellschaft streicht und kürzt, kann das schon extrem problematisch sein.
Das sagt die Expertin für Rechtsextremismus bei der Amadeo-Antonio-Stiftung Kira Ayadi hier in Deutschlandfunk Kultur. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Wie sieht die Kultur in den Kleinstädten und den ländlichen Regionen in Deutschland aus? Das schauen wir uns an diesen Sommer genauer hier in Deutschlandfunk Kultur in unserer Reihe Gute Orte für Kultur. Und heute schauen wir in den Nordosten Deutschlands, östlich an Berlin vorbei, ins kleine Städtchen Müncheberg. Knapp 8000 Einwohner leben da und die Corona-Pandemie, die hat vor ein paar Jahren dafür gesorgt, dass da eigentlich die gesamte Gastronomie weggebrochen ist, bis vor 3 Jahren. Das Café Thelmanns da eröffnet hat. Ein Café, das aber mehr ist als ein Café. Das ist ein Ort für Kulturveranstaltungen, für Begegnungen, für gemeinschaftliche Nutzung. Alles unterstützt vom Land Brandenburg. Und was dieses Thelmanns für dieses kleine Örtchen Müncheberg bedeutet, wie das Thelmanns genutzt wird, das frage ich jetzt eine der Initiatorinnen, Friederike Fuchs vom Kultus e.V. Hallo Frau Fuchs.
Hallo.
Sie wollten 2021 einen neuen Ort in Müncheberg eröffnen, nachdem da eben wegen Corona eigentlich alles dicht gemacht hat. Was war das für ein Ort, den Sie da schaffen wollten?
Ja, so wie Sie das auch schon erwähnt haben, war die Begegnung der Hauptaspekt, aus dem heraus wir uns zusammengetan haben und gesagt haben, lauter geschlossene Läden in der Innenstadt, wenig Räume für Austausch, Begegnung, Kennenlernen, Vernetzung, auch Spaß haben. Das waren so die Impulse, aus denen wir heraus wir das gestartet haben.
Das heißt, es ist ein Team von Menschen, die in Müncheberg leben und das so mitgekriegt haben oder kommen sie auch von außen?
Ja, also das ist ja alles relativ, auch so hier im erweiterten Umfeld von Berlin ist ja auch Bewegung drin. Also das sind zum Teil auch Leute, die frisch zugezogene sind. Das kann auch eine starke Motivation sein, sich zu engagieren, dass man ankommen und sich vernetzen will. Und genauso Alteingesessene, denen es einfach gefehlt hat, so ein Begegnungsort.
Was genau bietet denn das Thelmanns?
Das Thelmanns ist eine Räumlichkeit, die schon im Rahmen der Rückkehrerinitiative entstanden ist. Also da kam auch der Name. In Brandenburg wird Zuzug und vor allem Rückkehr gefördert von Menschen, die vielleicht aus Ausbildungszwecken oder für die Familienphase ihrem Ort den Rücken gekehrt haben. Und das Land Brandenburg, die Staatskanzlei Potsdam, hat vielfältige Konzepte, Rückzug zu fördern, aber auch überhaupt Zuzug und also Komm- und Bleibekultur nennen wir das. Ja. Und das geht dann nicht ganz ausschließlich um die Rückkehrer, sondern überhaupt um eine Zukunftsfähigkeit von Orten, die Abwanderung erlebt haben. Und in dem Zuge waren die Räume schon entstanden und dieser Freiraum hat dazu geführt, dass sich diese Gruppe überhaupt bilden konnte, die gesagt hat, in diesen Räumen, die man so temporär nutzen kann, soll ein Café auch entstehen. Neben dem Coworking, neben Veranstaltungs- Raum neben so einem Raum der Möglichkeiten, wo von Nähkurs bis Singekreis alles möglich ist. Oder Eltern-Kind-Treffen. Also das war so eine vielfältige Nutzung ehemals und so eine neue, starke Entwicklung war dann 2019 das Café, nachdem hier alles baden gegangen ist, was so an Pizzeria, Gaststätte, Café vormals war. Mhm.
Und wie kommt dieser Ort an in Müncheberg? Also das war dann, wenn ich das richtig verstehe, eine Weile der einzige Ort, der da war für Begegnung, für Kultur. Mhm. Wer kommt denn da ins Thälmanns?
Also so, wir haben uns ein bisschen an unserer eigenen Vorgeschichte abgearbeitet. Das war ja dieser Raum der Begegnung, hat halt Leute angezogen, mit einem, auch viele mit einem urbanen Hintergrund und so kreativ, bisschen alternativ. Und da mussten wir uns dann erstmal quasi ein neues Image erarbeiten, ein langer, zäher Prozess. Wobei wir gleichzeitig von Anfang auch die Seniorengruppe so als Stammtisch mit im Boot hatten, die überhaupt nicht dieser Personenbeschreibung zuzuordnen sind. Die waren eher da, weil sie wirklich unter Corona ein Raumproblem hatten. Da hatten einfach sämtliche bisherige Raumgeber Angst, da eine Ansteckungswelle im eigenen Haus zu verantworten. Und wir mit unserem Konzept, erstmal Kaffee auf dem Gehweg zu machen, waren da auch so ein bisschen Corona-Gewinner, dass wir einfach einen Freiluftort anbieten konnten, als Indoor zu gefährlich war. Und das hat uns geholfen für so eine Diversität. Und ansonsten, ja, würde ich das so beschreiben, dass wir relativ langen Atem haben müssen, aber auch jetzt so wirklich auch schaffen, da bei immer mehr Leuten so ein Stein im Brett zu haben. Also das sind schon, ich würde schon Berührungsängste nennen, gerade mit so einem hohen Anteil Zugezogener ist dann erstmal irgendwie so eine kleine Fremdheit zu überwinden. Aber dadurch, dass unser Team, wir sind mittlerweile über 30 Ehrenamtliche, die da Kaffeeschichten, also ohne Bezahlung machen, sondern einfach aus Spaß an der Freude oder aus Anspruch oder manche auch, um besser Deutsch zu lernen, das sind so unterschiedliche Motivationen, oder wie ich schon sagte, auch um anzukommen und sich zu vernetzen. Also das macht auch einfach Spaß, mal so eine Kaffeeschicht zu übernehmen. Und dadurch, dass aber auch die Menschen, die das machen, so unterschiedlich sind, klappt das dann auch, dass auch das Publikum ähnlich unterschiedlich ist.
Das finde ich spannend, dass Sie sagen, dass Sie da wie so ein Imagewechsel auch irgendwie vollziehen mussten, dass das vielleicht am Anfang eher so ein, wie Sie sagen, alternatives Publikum oder sowas war. Ja. Wie haben Sie das denn geschafft? Wie haben Sie das gemacht, so ein Imagewechsel?
Rigoros das Sperrmüllmobiliar aussortiert und ordentliche Möbel angeschafft und was auch Sinn macht, Sie haben uns ja als Kulturort eingeführt und das würde ich auch so bestätigen, aber uns war wichtig, Kultur nur so einzusetzen, wie sie verbindet. Kultur kann ja auch trennen. Also am Anfang kam eine Anfrage, da wollten Leute so ein Punkkonzert da veranstalten, mitten in der Innenstadt, die ein demografisches Thema hat, also sehr viel alte Bevölkerung hat. Und das haben wir abgelehnt, weil wir gesagt haben, wir wollen uns erstmal, also wir spielen so ein bisschen Hintergrundmusik meistens nur, um eben nicht an so Geschmacksfragen sich zu spalten. Und Sachen, die anders als laute Musik, die gut nebeneinander gehen, die stellen wir auch gerne nebeneinander. Also was so unser ein wichtiger Ausdruck von Kultur für uns ist, ist zum Beispiel Essen, ganz praktisch. Ja. Und durch unsere internationalen Forschungsinstitute, also international ist die Belegschaft, wo auch dann Leute mal für ein Jahr in Müncheberg sind und auch Lust haben, unter Leute und einen Ort zu schaffen. Zum Beispiel gab es letzte Woche italienisch Parmigiani von zwei Leuten aus diesem Forschungsinstitut aus Italien. Und das finden wir toll. Wir hatten auch schon indisch kochen mit Ayushi und aus Afghanistan essen und so. Also jeweils von Leuten, die aus dem Land kommen und sagen, ich teile gern was. Und das ist so ein schöner Ausdruck. Und für uns hat sich aber bewährt zu sagen, das soll ein wichtiger Impuls sein. Und gleichzeitig wollen wir auch niemanden verlieren oder stressen, sind nicht alle experimentell mit dem Essen und es gibt immer die Bockwurst von der Landfleischerei. So, dass, also das ist so uns wichtig zu sagen, Diversität heißt nicht nur indisch und italienisch, sondern naja, halt wirklich so eine Bandbreite von Angeboten.
Ja, spannend, dass Sie da so, weil Sie haben es gerade so getrennt, dass es quasi verbindende Kultur gibt und irgendwie trennende Kultur. Mhm, ja. Jetzt haben Sie so Küche, Kochen, gemeinsam Essen als was Verbindendes. Mhm. Haben Sie sonst noch Beispiele? Was ist denn für Sie dann verbindende Kultur?
Also diese Woche machen wir zum Beispiel Wimpelketten nähen. Das ist jetzt im weitesten Sinne Kultur, weil wir damit unsere, ich nenne das jetzt mal, ich übersetze mal in die Großstadt Stadtteilfeste machen. Also unsere Stadt ist eigentlich zu klein für Stadtteile, aber wir haben jetzt so zunehmend neue Orte, die verwaist waren, auch mit Festen bespielt, wo wir immer auch die Nachbarschaft angesprochen haben und dann zusammen Wimpelketten nähen oder verbindende Kultur ist auch viel hier vor Ort, also den Stadtchor einzuladen und so viele Leute einfach jemanden kennen. Also das ist fast wichtiger, als dass die Philharmonie zu uns kommt.
Also Sie wollen Menschen zusammenbringen, das steht wirklich ganz vorne, wenn ich Sie richtig verstehe.
Richtig, ja.
Und Sie schreiben aber auf Ihrer Homepage ganz vorne auch ganz explizit, dass Sie sich das Recht vorbehalten, Personen den Zutritt zu verwehren, die rechtsextremen Parteien angehören. Hatten Sie diese Situation schon? Sind Sie damit konfrontiert?
Das wird mehr Thema, sich auch abzugrenzen, gerade wenn man sagt, man möchte ein offener Ort sein und nicht ein Ort, wo Leute mit dunkler Hautfarbe ängstlich sein müssen, gehört auch dazu, sich abzugrenzen. Und wir nehmen das schon wahr, dass wir da mehr gefordert sind.
Wie nehmen Sie denn generell die politische Stimmung wahr in Münchenberg, wenn Sie das denn so sagen können aus Ihrer Perspektive? Also machen sich die kommenden Wahlen zum Beispiel bemerkbar in der Stadt oder auch für Sie im Thelmanns?
Also wir hatten ja auch im Juni gerade die Kommunalwahlen und da waren so zwei Entwicklungen zu sehen. Also schon so eine Zuspitzung, dass auch so rechte Akteure weniger Blatt vor den Mund nehmen, so würde ich das mal umreißen, oder auch ein rabiateres Auftreten an den Tag legen. Aber das hält sich in meiner Wahrnehmung zum Glück mindestens die Waage mit so einer Verjüngung in der Kommunalpolitik. Also auch auf Landtagswahlebene kann ich das auch so sagen, aber vor Ort haben wir das auch gemerkt, wie viel frischer Winter ist und dass auch Leute, also vergleichsweise jung, zwischen 30 und 40, vergleichsweise zu dem, was bisher im Kommunalparlament saß, sich da auch über, zumindest so aus den demokratischen Parteien, sich da auch Menschen zusammentun über Parteigrenzen hinweg. Und das stimmt ganz optimistisch.
Wenn Sie jetzt mal in die Zukunft schauen, für sich in den nächsten Jahren, können Sie denn da so Punkte ausmachen, wo Sie sagen, das brauchen wir als Ort, als Kultur- und Begegnungsort in Münchenberg, das wünschen wir uns, damit unser Ort weiterhin eben der Ort sein kann, den wir wollen. Was würden Sie da benennen?
Es ist wirklich viel da bei uns, also viel gute Laune, viel Schwung und auch Humor. Also ich denke, um in so einem so diversen Team über Landesgrenzen, Klassen, Altersgruppen, wie wir jetzt da mit über 30 Leuten zusammen sind, zu sein, braucht man auch Humor und gute Nerven. Und das haben wir alles, also wir geben da einfach Gas. Was wir natürlich auch brauchen, perspektivisch brauchen, ist eine institutionelle Förderung. Also, dass wir uns da nicht so auf Projekteebene immer mit ungewissem Ausgang zum Jahreswechsel von Geldtopf zu Geldtopf hangeln, sondern zu sagen, es ist Gemeinwesenarbeit, was wir machen, und das kriegt auch eine stabile Finanzierung.
Das sagt Friederike Fuchs, eine der Initiatorinnen dieses Café Thelmanns, ein Café, eine Bar, aber auch Begegnungsort, Kulturort in Müncheberg, 50 Kilometer östlich von Berlin. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und diese Einblicke in Ihre Arbeit.
Ja, vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute mit Viktoria Eglau.
Die Longlist des Deutschen Buchpreises steht fest. Heute hat die Jury die Liste mit den aus ihrer Sicht 20 besten Romanen des Jahres veröffentlicht. Sie wurden aus knapp 200 eingereichten Büchern ausgewählt. Jurysprecherin Natascha Freundl sprach von einer Entdeckungsreise durch die deutschsprachige Literatur. Unser Literaturredakteur Carsten Hug bewertete die Auswahl so.
Ich habe das Gefühl, die Jury ist da wirklich offen gewesen für alles, was ihr begegnet. Ob jetzt große oder kleine Verlage, aber es ist eine große Vielfalt erzählerischer Möglichkeiten, autofiktionales, poetische Selbstvergewisserungen und eben historisch-politische Romane, wo man, und das finde ich auch interessant, in die Vergangenheit geht, um gegebenenfalls die Gegenwart besser verstehen zu können.
Deutschlandradio Literaturredakteur Carsten Hug. Der Deutsche Buchpreis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird im Oktober zum Auftakt der Frankfurter Buchmesse verliehen. US-Präsidentschaftskandidat Trump hat offenbar mit gefälschten Fotos die Unterstützung von Popstar Taylor Swift und ihren Fans suggeriert. Wie die BBC berichtet, postete der Republikaner in sozialen Medien Bilder von der Sängerin und Fans, die zum Teil mit künstlicher Intelligenz erstellt wurden. Auf einem Foto waren Personen zu sehen, die T-Shirts mit der Aufschrift trugen »Swifties für Trump«. Der Beitrag war anscheinend als Satire gekennzeichnet und trug die Überschrift »Swifties wenden sich Trump zu, nachdem ISIS ein Taylor-Swift-Konzert vereitelt hat«. Die Sängerin hatte vor kurzem drei Konzerte in Wien wegen Terrorgefahr absagen müssen. Auf einem anderen Foto ist Swift mit einem Plakat zu sehen. Die Aufschrift: Taylor will, dass du für Donald Trump stimmst. Die Posts sorgten für empörte Kommentare von Swift-Anhängern. Der Popstar hat sich öffentlich für keinen US-Präsidentschaftskandidaten ausgesprochen. Bei der Wahl 2020 unterstützte Swift die Demokraten. Nach 4 Jahren erscheint heute die 29. Ausgabe des Dudens. Mit rund 151.000 Wörtern ist er so umfangreich wie nie. Zu den 3.000 neu hinzugekommenen Begriffen gehören zum Beispiel Balkonkraftwerk, Deutschlandticket und Klimakleber. Begünstigt werde das Wachstum des deutschen Wortschatzes vor allem durch die sogenannte Lego-Sprache, sagte der Sprachwissenschaftler Roland Kellbrand hier im Deutschlandfunk Kultur.
Sagen wir mal, der Bauchmensch, der Lieblingsmensch, ja, das sind natürlich Kombinationen aus 2 Substantiven, die dem Deutschen sehr leicht fallen. Erzählkaffee jetzt aus einem Verb und einem Substantiv. Gedankenkarussell, auch das, ne, für Kopfkino. Wir haben nochmal wieder was Neues. Gedankenkarussell, sehr deutsch, ja. Wir machen uns ja ständig irgendwelche Sorgen. Aber die Sprache macht es uns eben auch leicht und gibt die Möglichkeit, dass man eben ständig ganz einfach Wörter zusammenbauen kann und eben damit ein neues Wort schaffen kann.
Der Buchautor und Sprachwissenschaftler Roland Kellbrand zur neuen Ausgabe des Dudens.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Wir besuchen ja gleich mal wieder eine Kunstgalerie in unserem Gallery-Check. Wir schauen ja den ganzen Sommer, wie willkommen wir uns fühlen in Kunstgalerien, was wir da so über die Kunst erfahren. Gleich besuchen wir eine Kunstgalerie in der Schweiz in 10 Minuten und gleich nach diesem Song hier widmen wir uns erstmal der großen Frage, wie schön sind Outdoor-Teppiche? Die Antwort gibt's gleich.
Gestalten, Architektur und Design.
Wie sieht es denn in Ihrem Garten aus, sofern Sie denn überhaupt einen Garten haben? Der Sommer, der läuft jetzt schon eine ganze Weile. Und viele, viele Gärten hier in Deutschland werden dann gerne zu Wohnzimmern im Freien umgewandelt. Und zwar wirklich mit allem, was so zu einem Wohnzimmer dazugehört, mit Gartenmöbeln ohne Ende und mittlerweile auch immer öfter mit Gartenteppichen. Wobei da die Frage ist, ein Teppich im Freien, ist das vielleicht zu viel gewollt? Unsere Designkritikerin Marietta Schwarz ist nicht wirklich überzeugt.
Mach deine Außenräume genauso schön wie dein Haus, wirbt ein skandinavischer Textilversand für seine Outdoor-Kollektion. Es sind grob gewebte Teppiche in Sand- und Brauntönen. Sehr schlicht und auf den Fotos mit den Terrassendielen, dem gepolsterten Korbstuhl und dem scheinbar nur kurz zur Seite gelegten Buch sehen sie wirklich gemütlich aus.
Also es gibt immer gleich einen ganz gemütlichen Touch, wenn unter so einer Sitzgruppe farblich vielleicht sogar passend ein Outdoor-Teppich liegt. Da haben wir runde, hier haben wir jetzt eher diese farbigen mit einem flachen Gewebe.
Auch im Einrichtungsgeschäft Room & Garden in Berlin gibt es viele verschiedene Outdoor-Teppiche. Inhaberin Alexandra Frank verkauft sie aber schon seit 20 Jahren, sagt sie.
Wir haben eine Marke noch, eine Designerin aus den USA fing an, diese Teppiche als Untersetzer für ihre Hundenäpfe zu kreieren.
Das Phänomen Outdoor-Teppich ist also nicht ganz neu, hat es aber in den vergangenen Jahren auch in die Möbelhäuser und Baumärkte geschafft.
Ich fasse mal an, ja?
Also das ist jetzt einer aus PVC, in Schweden, auf alten Webstühlen gewebt, wasserabweisend. Das ist auch einer zum Beispiel.
Das Material erinnert an Sisal, ist aber etwas weicher, barfußfreundlicher und technisch dem Naturprodukt um Weites überlegen.
Meine große Frage bei diesen Teppichen, die ja alle sehr schön sind, ist, schimmeln die nicht?
Im Winter ist es eher ein kleines Problem. Dann kann das grün werden von der anderen Seite. Es ist kein Schimmel, es ist eher so ein Grünspan, was die ansetzen. Und dann kann man das tatsächlich mit einem Schlauch, mit einer Bürste abwaschen.
Vor allem spezielle Kunststoffgarne und Fasern haben den Boom der Outdoor-Teppiche in den letzten Jahren möglich gemacht. Viele Firmen werben mit Nachhaltigkeit. Etwa das im Süddeutschen ansässige Unternehmen Object Carpet, das Garne aus recycelten PET-Flaschen und alten Industrieabfällen für seine Outdoor-Serie Mediterraneo einsetzt. Es seien ja doch erhöhte Anforderungen, denen das gute Stück ausgesetzt sei, sagt Geschäftsführer Daniel Butz.
Es muss gegen die UV-Strahlung der Sonne natürlich resistent sein, aber es muss natürlich auch bei Regen erstens mal wenig Feuchtigkeit aufnehmen und dann auch schnell wieder abtrocknen. damit ich nicht eine entsprechende Schimmelbildung oder beziehungsweise Moosbildung dann über einen gewissen Zeitraum auch kriege. Das heißt, es muss eine sehr offene Struktur sein, die sehr widerstandsfähig ist.
Die Nachfrage nach solchen Produkten geht seit der Corona-Pandemie nach oben, sagt Daniel Butz. Die Menschen streben raus und wollen dort den Komfort von drinnen haben. Ein zweites Wohnzimmer im Freien. Da gehört dann wohl auch ein Teppich dazu. Ich halte das trotzdem für ein Must-Not-Have. Schließlich findet man auch in der Kulturgeschichte des Teppichs dauerhafte Außeneinsätze so gut wie gar nicht. Der Philosoph und Teppichenthusiast Ulrich Nordmann verweist auf iranische Essteppiche.
Oder auf Farsi Sofres genannt, die bis heute bei einigen iranischen Gemeinschaften in Gebrauch sind. Und die kann man natürlich genauso gut vor das Haus in den Schatten des Feigenbaums etwa legen, wie man sie im Inneren des Hauses oder Zeltes verwenden kann.
In den Höfen indischer Paläste wurden zu besonderen Anlässen ebenfalls großformatige Teppiche ausgelegt und dann natürlich die kleinen Gebetsteppiche für unterwegs. Ja, aber nach dem Gebrauch
wurden die Sachen auch wieder zusammengerollt und schonend aufbewahrt.
In den bürgerlichen Kulturen der westlichen Welt ist der nomadische Ursprung und damit der bewegliche Charakter des Teppichs in Vergessenheit geraten. Selbst auf Campingplätzen und Festivals wie Rock am Ring, wo man billige Fake-Orient-Teppiche vom Dachboden vors Zelt legt, um nicht durch den Matsch zu laufen. Nur werden die nach Festivalende auch nicht wieder eingepackt, sondern im Dreck liegen gelassen. Über Tiere, die sich auf, im oder unterm Outdoor-Teppich wohlfühlen könnten, haben wir noch gar nicht geredet. Ameisen, Kellerasseln und die Nacktschnecken sind ja auch überall. Schneckenschleim im Outdoor-Carpet, also ich übertreibe, ja, aber ich will das nicht.
Marietta Schwarz und ihre Gedanken zum Outdoor-Teppich. Mein Gedanke dazu, ich wünsche mir erstmal einen Garten. Und jetzt betreten wir eine Kunstgalerie. Ich weiß nicht, wie oft Sie das schon gemacht haben. Viele haben da ja schon so eine Scheu, weil sie vielleicht denken, so eine Galerie, das ist nur was für Leute mit viel Geld, die dann da die Kunst auch kaufen wollen. Und andere Leute sind da nicht so willkommen. Deshalb machen wir diesen Sommer den Gallery Check hier in Deutschlandfunk Kultur und gehen einfach mal hin. Wir gehen einfach rein in die Galerien und wir haben in den letzten Wochen festgestellt, viele Galerien sind überhaupt nicht so verschlossen. Man kann da oft ziemlich spannende Kunst entdecken und außerdem muss man noch nicht mal Eintritt bezahlen. Und heute versuchen wir es mal mit einer Galerie in Genf in der Schweiz. Wie reich man dafür wohl sein muss? Unsere Schweiz-Korrespondentin Katrin Hondel war da in Genf in der Scorpia-Galerie. Katrin, wie war's? Wurdest du nett begrüßt oder wurdest du eher kritisch gemustert, als du da reingegangen bist?
Ja, die Scorpia-Galerie, das war unser Plan. Nur da bin ich tatsächlich nicht reingekommen und das liegt einfach dran, dass hier in Genf alles noch ziemlich verschlafen ist im Quartier des Bains, dem Galerienviertel von Genf, so rund um das MAMCO, das Museum für Gegenwartskunst hier. Also Scorpia war wirklich zu das ganze Wochenende und heute hatten die auch erst gegen Mittag aufgemacht. Also das habe ich nicht geschafft. Ich war dafür in der Galerie Xippas.
Ah, okay.
Xippas, auch eine ziemlich renommierte Galerie, die hat auch Standorte in Paris, in Punta del Este auch, in Uruguay, also schon größerer Name so in der internationalen Art World. Und da stand heute Morgen kurz nach 10 tatsächlich die Tür offen.
Und du wurdest nicht begrüßt oder wie hast du dich gefühlt, als du da reingekommen bist? Das ist ja immer ein besonderer Moment.
Ja, offene Tür ist ja schon mal sehr einladend und so war es auch. Also klar habe ich natürlich zuerst Bonjour gesagt, also macht man ja so, wenn man wo reinkommt und drin war allerdings tatsächlich noch alles dunkel. Ja, ich habe eben schon gesagt, also Genf ist wirklich noch im Sommerschlaf, aber die Galerieangestellte, die kam dann sofort hinter dem Empfangstisch vor, hat sich entschuldigt, hätten gerade erst wieder aufgemacht nach den Sommerferien und hat eben das Licht angemacht, also spot on sozusagen auf die Sommerausstellung dieser Galerie. Ja, mit Arbeiten von mehreren Künstlerinnen und Künstlern, also so eine Gruppenausstellung, die sogar einen hübschen Titel hat, nämlich Riviera del Susurro, also Küste des Flüsterns.
Okay, und was ist das für Kunst? Also wenn du es uns mal beschreiben kannst, dann ging das Licht da an, du warst die erste Besucherin nach der Sommerpause, Wahnsinn. Und dann, was hast du gesehen?
Also was mir sofort ins Auge gefallen ist, war links an der Wand so eine Reihe von 4 nebeneinander gehängten Fotografien, also so Strandansichten und eine Küstenlandschaft, also der Titel passt da schon, in ganz zarten, wie ausgebleichten Farben irgendwie. Also es waren irgendwie fast unwirklich wirkende Szenen, ja, wie so Traumbilder irgendwie, also jedenfalls nicht total realistisch. Menschen, keine auf den Bildern, nur das, was Menschen so an Stränden gebaut haben oder aufbauen. Also auf einem Foto sind das Strandliegen, die sind aber nur angeschnitten an den Seiten zu sehen, in der Mitte so der riesige leere Sandstrand oder auf einem anderen Bild Umkleidekabinen, so wie die früher so waren, so schön blau mit Spitzgiebeldach oder noch eine andere, da sieht man so eine Mauer im Sand, auf die ein Strand gemalt ist, drüber hängt ein Basketballkorb. Also wirklich eine schöne, interessante kleine Serie von Fotografien, hat mir echt gut gefallen.
Ja, da kommt man sofort rein und ist dann auch die Frage, ob man dazu noch viel Info braucht, weil das ist auch so schon so schön eindrücklich. Aber trotzdem will man es ja oft auch noch wissen irgendwie, was ist das für eine Kunst, was sind das für Künstlerinnen und Künstler? Hast du da Infos zu bekommen?
Ja, das war wirklich toll. Also ich muss sagen, die Galeristin, die hat mir wirklich, also gut, ist natürlich unsere Berufskrankheit als Journalistin. Ich habe natürlich gefragt, was ist das hier und da. Also ich meine, ja, und die hat dann wirklich ausführlich Auskunft gegeben. Also diese Fotos, die sind aus den 80er Jahren von Luigi Ghiri. Das ist ein italienischer Fotograf, der ziemlich bekannt ist, vor allem in Italien. Der ist aber leider schon, vor über 20 Jahren, glaube ich, gestorben, hat aber eben wirklich immer noch einen wichtigen Platz in der Kunstwelt. Da gab es in den letzten Jahren auch ein paar große Ausstellungen in Institutionen, im Jeu de Paume in Paris zum Beispiel. Demnächst im September habe ich dort gelernt, in der Galerie, auch im MASI, dem Kunstmuseum von Lugano hier in der Schweiz. Ja. Und da hat eben die Galerie auch ein paar Bilder ergattern können. Alles Unikate übrigens, hat mir die Galeristin gesagt. Ja, also es gibt jeweils nur diesen einen Abzug, beziehungsweise Silver Print. Und ja, also ich bin wirklich begeistert von diesem Fotograf, muss ich sagen. Also neben den Strandbildern gab es dann noch so ein riesiges Polaroid von Luigi Ghiri in der Galerie. Also in den 80ern hat man ja halt Polaroids gemacht, aber ein wirklich riesiges, fast einen Meter auf, ich weiß nicht, vielleicht 70 Zentimeter. Und das auch wieder so ein ganz stranges Szenario, so eine Art, Stillleben. Da sieht man vorne so eine komische Pflanze, bei der man nicht genau weiß, ob die echt ist oder nicht. Dahinter sowas wie eine Fototapete von einem blauen Himmel mit Wölkchen drauf. Und auf diesem Himmel, also auf dieser Tapete, klebt dann eine Postkarte von den berühmten Pyramiden in Ägypten. Also irgendwie fast schon surrealistisches Ensemble. Hat mir echt gut gefallen.
Das ist ja toll, aber scheint ja total aufgegangen zu sein, eigentlich dieser Besuch, oder? Du hast dann jetzt da irgendwie neue, schöne, spannende Kunst entdeckt, hast einen neuen Fotografen kennengelernt. Hat es ein Gespräch mit der Frau, die da gearbeitet hat? Also insgesamt hat sich voll gelohnt und du hast dich da sehr wohl gefühlt, wenn ich richtig verstehe, oder?
Ja, so war's. Also Xippert kann man wirklich empfehlen und das war wirklich, das war so eine kleine, sie hat sich fast entschuldigt, ja, das ist nur unsere Sommerausstellung, im September haben wir dann wieder eine große Einzelschau und so und sie haben so ein bisschen so aus dem Fundus da irgendwie ihre Sachen rausgekramt, aber es war wirklich ein stimmiges Ensemble. Vor diesen Fotos lagen dann übrigens so Steine, so wie so riesige Kiesel wie von so einem Sandstrand. Das ist eine Arbeit von dem französischen Künstler, Lionel Estève heißt der. Und er hat diese Steine, also Fundstücke, mit so ganz feinem Fischernetz umspannt. Auch wirklich hübsche, feine, kleine Objekte. Kann man nicht meckern. Also es war wirklich, wirklich ein schöner, kleiner Besuch in dieser Galerie und wirklich mit einer sehr, sehr auskunftswilligen und freudigen Galeristin, beziehungsweise, was ich dann hinterher gesehen habe, als sie mir ihre Karte gegeben hat, sie ist für die Künstlerkontakte zuständig. Also vielleicht liegt es auch daran. Sie hat einfach ein gutes Verhältnis zur Kunst. Kein rein marktmäßiges.
Ja, okay. Das kommt dann auch noch dazu. Sag noch mal ganz kurz, wie heißt die Galerie?
Xippas, also mit X.
Xippas.
X-I-P-P-A-S.
Ja. Okay.
Genau.
Ja.
In Genf und gibt es auch in Paris. Ich glaube, Paris war sogar der erste Standort von denen. Und ja, die haben wirklich interessante Sachen und sind eben wirklich absolut zugänglich. Also weil du vorhin von Scheu gesprochen hast, da reinzugehen, die braucht man wirklich nicht zu haben. Und übrigens, also Preise, ne, ist ja auch immer so ein Thema.
Ja.
Die sind da jetzt nicht irgendwie groß angeschrieben, aber war auch kein Problem. Ich habe gefragt, leider ziemlich teuer, diese Fotos.
Ja, du hättest dir wahrscheinlich gerne eins mitgenommen.
Ja, die haben mir wirklich sehr gut gefallen. Und vor allem auch dieses riesige Polaroid, das war wirklich beeindruckend. Aber schon allein dafür wollten sie 70.000, 90.000 für die 4 Fotos. Also
ja, aber immerhin hast du...
öffentlich-rechtlichen Privatbudget.
Genau, kaufen nicht, aber du hast was Neues kennengelernt. Und ja, ich würde sagen, Xepass hat den Gallery Check auf jeden Fall bestanden. Katrin Hondl aus der Schweiz, vielen lieben Dank dafür.
Gerne.
Und wir schauen den ganzen Sommer über noch weiter zu verschiedenen Galerien in ganz Deutschland und auch darüber hinaus.